D-Radio Wissen. Eine Stunde Film. Der Podcast.
Kannst du die Uhr nachstellen? Ich sag's euch, da kannst du wirklich die Uhr nachstellen. Wenn die Berlinale am Ende ist, dann ist es das Immunsystem auch. Es ist jedes Jahr wirklich dasselbe. Wenn ihr so 10 Tage lang von morgens bis abends in irgendwelchen Kinosälen oder Pressekonferenzen oder Interviews gehockt habt mit hustenden, schniefenden, rotzenden Menschen um euch drum herum, dann geht's euch am Ende nicht anders. Jetzt hab ich auch die Rotznase. Ich werde trotzdem versuchen, die kommende Stunde, eine Stunde Film, für euch noch halbwegs zu überstehen, bevor es mich dann wahrscheinlich komplett dahinrafft. Medikamente gibt's ja heute, die können Wunder bewirken. Wir nutzen diese Stunde noch und sprechen über Joaquin Phoenix, den Hauptdarsteller in der Thomas Pynchon-Verfilmung Inherent Vice. Wir sind ja zu einigen Sachen letzte Woche nicht gekommen, weil wir da unsere Sendung Berlinale Spezial hatten. Da möchte ich wenigstens das Wichtigste aus dem Kino vom letzten Donnerstag nachholen. Da gehört Joaquin Phoenix auf jeden Fall dazu. Den habe ich in Paris getroffen zum Interview. War sehr spannend. Dann unser Gast heute Abend, Pega Feridoni, ein junge deutsche Schauspielerin, die ist aktuell im Kino zu hören und zu sehen. Zu hören in dem Animationsfilm Manolo und das Buch des Lebens. Film, den ich euch auch noch nachher wärmstens ans Herz legen werde. Und zu sehen gerade aktuell an der Seite von Christoph Maria Herbst in 300 Worte Deutsch. Sie, unser Gast heute Abend. Dann sprechen wir natürlich über 2 Neustarts von dieser Woche, die beide Oscar-relevant sind. Whiplash ist der eine. Ist ein Film über eine Musikschule in New York und einen ebenso ehrgeizigen Schlagzeuger wie dessen durchgeknallt ehrgeizigen Lehrer. Wir sprechen natürlich über Selma, den Film über Martin Luther King und die Märsche damals von Selma nach Montgomery in den 60er Jahren, auch der Film Oscar nominiert. Und damit sind wir auch schon beim Thema Oscars. Ich werde mich heute endgültig festlegen, wer am kommenden Sonntag in der Sonntagnacht welche Oscars gewinnt in diesem Jahr. Ich sage das ja gerne mal vorher, um mich dann möglichst dabei wahnsinnig zu irren, aber mal gucken, wie meine Trefferquote in diesem Jahr ist. Und versprochen, heute Abend Porno für die Ohren, 50 Shades of Grey. Auch damit haben wir was vor. Also, volle Stunde, Vorhang auf, Bühne frei, eine Stunde Film.
D-Radio Wissen.
Ihr hört eine Stunde Film. Bei D-Radio Wissen, Lapsley waren das, Falling Short. Thomas Pynchon ist ein ziemlich durchgeknallter Autor. Die von euch, die jemals irgendwas von ihm gelesen haben, wissen das. Seit über 40 Jahren schreibt der Mann Romane, beziehungsweise seine Schaffensphase beträgt ungefähr 40 Jahre. In diesen 40 Jahren hat Thomas Pynchon aber insgesamt nur 8 Romane geschrieben und alle davon haben es sehr in sich. Einer davon ist jetzt verfilmt worden und seit letztem Donnerstag in den Kinos. Der heißt Inherent Vice, natürliche Mängel auf Deutsch. Verfilmt worden ist er vom Regisseur Paul Thomas Anderson und der hat sich als Hauptdarsteller Joaquin Phoenix ausgesucht, was sich als exzellente Wahl herausstellt, wenn man sich den Film anguckt. Der spielt die Hauptrolle, einen gewissen Doc Sportello. Die ganze Geschichte spielt 1970 in irgendeiner fiktiven Stadt in Los Angeles. Gordita Beach heißt die, gibt's in Wahrheit wie gesagt nicht, ist ausgedacht. Und das ganze Ambiente des Films ist auch wirklich sehr 70er Jahre. Also es ist quasi ein Film wie ein psychedelischer Drogentrip auf Leinwand gepresst. Doc Sportello ist eine Art Hippie-Privatdetektiv und staunt eines Tages nicht schlecht, als seine Ex-Freundin bei ihm auftaucht, völlig plötzlich, und ihn bittet, ihr ausgerechnet dabei zu helfen, ihren aktuellen Lover wiederzufinden. Das ist ein stinkreicher Millionär und diese Ex-Freundin von Doc Sportello hat den Verdacht, dass ihr aktueller Lover, dieser stinkreiche Millionär, von dessen Ehefrau und der Drogenmafia entführt worden ist, um ihn in einer Klapse für immer verschwinden zu lassen. Soweit so durchgeknallt. Die ganze Geschichte entspinnt sich auf eine Art und Weise, dass man einige Male im Kino sitzt und sehr mit dem Kopf schüttelt, weil ihr da nicht großartig nach irgendeiner Form von Logik suchen dürft. Es ist mehr so ein, ja, wie ich eben meinte, psychedelischer Drogentrip. So wirken die Bilder auf einen. Man sitzt einfach da und nimmt das, was man vor die Großhirnrinde geknallt kriegt, am besten auch genauso hin. Das wirklich Schöne an dem Film ist nicht nur die neben Joaquin Phoenix großartige Besetzung. Josh Brolin spielt einen ziemlich üblen, korrupten Polizisten. Owen Wilson spielt ein Typ, der auch in irgendeiner Art der mafiösen Drogensekte gelandet ist. Dann Joaquin Phoenix, alte Filmgefährtin aus Walk the Line, Reese Witherspoon ist auch wieder mit dabei. Also es ist ein sehr schöner Cast. Und vor allem sehen wir mal Joaquin Phoenix relativ ungewohnt in einer sich durch den ganzen Film ziehenden, sehr lustigen Rolle. Also ganz anders als die Filme, die man sonst von ihm kennt, auch die letzten Filme, die er gedreht hat, Her oder The Master, das waren ja eher sehr ernste Rollen, die er da gespielt hat. Jetzt in Inherent Vice ist er sehr lustig und hat das auch wirklich richtig drauf. Und deshalb habe ich auch, als ich ihn in Paris zum Interview getroffen habe, genau mit der Frage angefangen, ob dieses Witzigsein einfach mal ein sich präsentieren ist auf eine Art und Weise, wie es das Publikum vielleicht zumindest so in der Form noch nicht kennt, damit man sich am Ende nicht irgendwann anfängt, immer nur wieder in denselben Rollen zu wiederholen.
I mean, that's the hope. I mean, I want to have many different experiences as an actor. I'm always looking for something that's might be new and different. It's kind of the joy of being an actor is you get to portray all these different characters. And I certainly, I love the comedic aspect of this film and some kind of broad comedy. Yeah, it was certainly one of the things that attracted me to this role.
So how convincingly funny did you find yourself?
I cannot judge myself at all. I mean, it's just impossible. I saw an early cut of the film, and there's a part in it that's kind of really broad, and I said to Paul, I said, I don't think that works, man. You got to get rid of that. And he was like, no, I think it works. It works. And, you know, so I have a really hard time judging myself.
So what did Paul Thomas Anderson do to convince you of certain things? Has he, like, the certain way to do it for you? You did The Master together?
Well, you know, Paul's great because I don't think he's after one particular thing. He wants a very rich and complicated performance. But what's nice is that you'll just try a bunch of different versions. You know, it's never like, oh, we have to do it this way, let's get it. So we would try five different reactions to something, and I think you just ultimately trust in him that he's going to choose the one that best serves the film.
You once said about your philosophy as an actor that you try to never know your lines, never hit your mark, and never follow your light. How did you do it in this particular movie?
Yeah, I mean, that's something that really Paul encouraged the first time that I worked with him, which was so unique to have that experience, which is, you know, this may be the sweet spot for the lighting, but whatever feels right, kind of do what feels most truthful. And I really like working like that, you know, that sense of inhabiting a space I think is really important.
I really don't want to bother you with that picture of the phoenix from the ashes thing, but I think it's kind of true in your case, because after I'm Still Here, the only thing you did was to do, like, brilliant work. You did The Master, you did Her, now Inherent Vice. Did something change by this immense experience that you did with I'm Still Here?
Sure, of course. It did. I mean, it was such a wonderful, unique, new process. I mean, part of it was we had this kind of rough storyline that we knew we wanted to do with I'm Still Here, but we didn't know in each moment how people were going to react to me because they didn't know what was happening. And so it had this real vibrancy, this life to it. And I think that really, it affected how I approach movies. And then it was perfect that Paul cast me for The Master afterwards, because I could kind of continue in that vein with just really... I think when I was younger, I would try to formulate my character so much in advance, and I'd come in with very strong ideas of what I wanted to do. And now I have those ideas, but I'm just trying to be completely receptive to what's happening in the moment and not impose my ideas on the scene. So I think it was really a great experience and helped me a great deal.
Adrenaline is a strong drug. And I was wondering if you have ever been afraid that maybe after this experience of I'm Still Here, you could never have an intense feeling again on a movie set, because this was like a movie set for over a year that you have been at.
Yeah, I did have that fear. But I turned around and worked on The Master, and that was so exciting and fulfilling to work on that, I've been really lucky with the filmmakers that I've been working with.
Sehr interessanter, spannender und vor allen Dingen sehr schlauer Gesprächspartner Joaquin Phoenix. Ich hatte ihn zwischenzeitlich im Gespräch angesprochen auf I'm Still Here, diesen fast schon Karriereknick, den er hätte haben können. Vor 5 Jahren, 2010 war das, als er ja überall mit einem Mal rum erzählt hat, er würde nie wieder Filme drehen und würde sich jetzt ausschließlich nur noch seiner Rap-Musik-Karriere widmen, hat sich lange Haare und einen Rausche-Vollbart wachsen lassen und hat tatsächlich einige wahnsinnig schlechte Rap-Auftritte hingelegt, unter anderem sogar zusammen mit P. Diddy, und über ein Jahr haben sich alle Menschen gefragt, was zum Teufel ist mit Joaquin Phoenix los, bis dann schlussendlich rauskam, er hat ein Jahr lang die gesamte Welt verarscht und während dieses Auszeitjahres eine Mockumentary, also so eine Art Fake-Doku gedreht, zusammen mit seinem Schwager und besten Freund Casey Affleck, der jüngere Bruder von Ben Affleck, und als das dann rauskam, wusste keiner so genau, wie es mit ihm weitergeht, aber wie gesagt, diese Extremerfahrung, ein Jahr lang auch wirklich nur ganz, ganz ausgewählten, engen Freunden zu erzählen, was man hier macht und ansonsten konsequent mit jedem Auftritt, den man in der Öffentlichkeit hinlegt, die gesamte Welt hinters Licht zu führen, das war dann doch sehr extrem, hat er gesagt, und hat ihm auf jeden Fall weitergeholfen, sich grundsätzlich seitdem, wenn er Filme dreht, innerhalb der Rollen freier zu bewegen und sich dadurch auch davon verabschiedet hat, sich genaue, klar Vorstellungen zu machen davon, wie eine Rolle zu sein hat, sondern vielmehr einfach am Set passieren zu lassen. Und wenn ihr euch seine Filme anguckt, die er seit I'm Still Here gemacht hat, vor allem die angesprochenen The Master und Her, dann merkt man das sehr deutlich. Jetzt aktuell im Kino seit Donnerstag zu sehen, ist er wie gesagt in Inherent Vice, und wenn ihr das abkönnt, euch so eine verdrogte Farbenexplosion auf der Leinwand anzugucken und nicht hinter jedem zweiten oder dritten Satz die Sinnfrage gestellt, dann würde ich euch diesen Film sehr ans Herz legen. Ich habe mich köstlich unterhalten gefühlt und auf jeden Fall beantwortet er die Frage, die sicherlich schon an jedem von euch seit Jahren nagt, nämlich die Frage, warum zum Teufel ist das ganze Kokain in einer Zahnklinik?
Lies mir Takt 101 vor. Was, bist du Mitglied einer A-Cappella-Gruppe? Spiel das gottverdammte Schlagzeug! Stopp! Jetzt beantworte meine Frage. Warst du zu schnell oder warst du zu langsam? Antworte!
Zu schnell.
Ach du großer Gott. Bist du eine von diesen Tränenmemmen? Sehe ich für dich wie ein beschissener Doppelregenbogen aus?
Es gibt ja durchaus Lehrer, die nach dem Zuckerbrot- und Peitsche-Prinzip mit ihren Schülern umgehen. Bei diesem Lehrer ist das ein bisschen anders. Bei diesem Musiklehrer, der hat sich als Motto eher zurechtgelegt, scheiß auf Zuckerbrot, Peitsche reicht auch aus. Und zwar die mit den kleinen Knötchen unten drin, die so richtiges Fleisch aus dem Rücken oder in dem Fall aus der Seele reißen. Ist ein wahnsinnig ekelhafter Typ, dieser Terence Fletcher. Großartig, muss man dazu sagen, gespielt von J.K. Simmons, hat gerade vor kurzem den Golden Globe dafür bekommen und ist für diese Rolle Oscar nominiert, der diesen Bandleader spielt an dem sogenannten Schaeffer Conservatory of Music in New York City. Das gibt's nicht wirklich, das ist für diese Geschichte, für diesen Film Whiplash erfunden worden. Hauptdarsteller ist Miles Teller, der spielt den 19-jährigen Jazz-Schlagzeugschüler Andrew Nyman, und das ist genau der es hier mit seinem Lehrer zu tun kriegt, der ihn zwar irgendwie zu Höchstleistungen trimmen will, der auch das große Talent des 19-Jährigen erkennt, der aber, wie gesagt, jede Sekunde seines Lehrerdaseins dazu nutzt, um Erfolg zu erzielen, um Leistung zu steigern durch wirklich bitterste psychische und auch körperliche Schikane.
Ich lasse mir meinen Ruf in dieser Einrichtung nicht beschmutzen. Von einem Haufen verfickter, schlappschwänziger, miestöniger, flachbrüstiger, temposchwankender Arschgeigen, kapiert? Geh mir verflucht nochmal aus den Augen, bevor ich dich vernichte.
Das sind Dinge, die dieser Lehrer zu seinen Schülern sagt, und ganz besonders, wie gesagt, hat er es abgesehen auf Andrew. Das ist insofern sehr interessant zu sehen, weil man mehr oder weniger die ganze Zeit darauf wartet, dass die Situation kippt, dass irgendwann aus dieser anfänglichen Aggression sowas wie die klassische väterliche Freundschaft erwächst, dass die beiden sich irgendwie näher kommen. Darum geht es hier aber überhaupt nicht. Es geht wirklich einzig und allein um die Frage, wie weit kann man einen Menschen treiben, wenn man ihm mit konsequenter Ablehnung entgegenschlägt, wenn man ihm permanent nur sagt, du bist nicht gut genug, du bist nicht gut genug, du bist nicht gut genug. In jeder einzelnen Situation wird Andrew, genannt Andy an der Universität, von seinem Lehrer Terence Fletcher gedemütigt und fertig gemacht. Und das überträgt sich logischerweise dann auch auf Andys Privatleben. Er zieht sich also mehr und mehr auch innerhalb der Familie zurück. Sein Vater macht sich große Sorgen, in welche Richtung das gehen könnte. Andrew will einfach nur unbedingt diesem Musiklehrer gefallen. Er will einmal irgendwas richtig machen, bekommt diese Bestätigung aber überhaupt nicht. Und das gipfelt am Ende dann darin, dass er sich sogar von seiner Freundin trennt.
Ich will einer der Größten sein.
Und du glaubst, ich würde dich daran hindern?
Ja.
Und ich würde dich sowieso kaum sehen?
Ja.
Und wenn ich dich sehe, behandelst du mich wie ein Stück Scheiße, weil ich nur ein Mädchen bin, das nicht weiß, was es will? Und deswegen wirst du mir nicht mal mehr guten Tag sagen, weil du viel größere Ziele verfolgst.
Genau, du hast es begriffen.
Scheiße, was ist los mit dir? Du hast recht. Wir sollten uns nicht mehr sehen.
Andy entwickelt sich mehr und mehr erschreckenderweise in die Richtung seines eigenen verhassten Lehrers, der ihn ja nur spüren lässt, dass er es niemals so weit schaffen wird, wie er es sich vorgenommen hat, und daraus so eine Art krankhafter Ehrgeiz letzten Endes erwächst. Sehr, sehr gut gespielt von diesen beiden, eigentlich beiden Hauptdarstellern. Insofern ist diese Nominierung von J.K. Simmons als bester Nebendarsteller bei den Oscars, bei den Globes war es ja auch schon so, meiner Ansicht nach ein bisschen zweifelhaft, denn eigentlich sind es beides Hauptdarsteller. Wie die miteinander umgehen im Film, ist großartig zu sehen, wenngleich es sehr schmerzt, sich das allein nur anzugucken, wie ja, ein Mensch mit dem anderen so übel umgeht. Es hat so ein bisschen was von dem Bild des getretenen Hundes, das kennt ihr sicherlich, ne? So nach dem Motto, je mehr man den Hund tritt, desto ergebener ist er seinem Herrn. Das ist mitunter, selbst obwohl es nur eine ausgedachte Geschichte ist, ist es sehr schwer zu ertragen, aber filmisch großartig umgesetzt. Also wenn ihr euch für ja, darstellerisches Spiel interessiert, wenn ihr dann nebenbei auch noch Musik mögt, dann ist das wirklich ein Film, den ich euch sehr empfehle. Ab übermorgen, ab Donnerstag im Kino, heißt Whiplash. Und wie gesagt, J.K. Simmons sehen wir gar nicht mal unwahrscheinlich am kommenden Sonntag, Sonntagnacht, wieder auf der großen Oscar-Bühne, wenn er den Preis als bester Nebendarsteller bekommen sollte. Seine Chancen dafür sind auf jeden Fall sehr gut. Und das hier sind die Filmnews der Woche mit Inga Hinnenkamp.
Die Radio Wissen.
Filmnews.
Spannung! Wer bisher gedacht hat, er liest einfach die Bücher und weiß dann schon, was in der filmischen Umsetzung passiert, der hat sich gewaltig geirrt. Zumindest im Fall der Serie Game of Thrones. Das hat jetzt deren Erfinder und Autor George R.R. Martin klargestellt. Vor allem in der Zukunft der Reihe solle sich die TV-Serie deutlicher von den jeweiligen Buchvorlagen unterscheiden. Schon in der kommenden 5. Staffel würden zum Beispiel andere Figuren sterben als in dem dazugehörigen Buch. Der Grund dafür liegt in der künstlerischen Freiheit, die Martin den Autoren der Fernsehserie damit zugesteht, und sie seien, so der Autor, einfach etwas blutiger als ich. Außerdem schließt der Buchautor nicht aus, dass es die Fernsehserie auch nach dem Ende seiner Romanreihe noch weitergeben könnte. Das wird die Game of Thrones Fans sicherlich freuen. Bryan Cranston zurück im Drogengeschäft. Für Schauspieler Bryan Cranston war es bisher die Rolle seines Lebens, als Highschool-Chemielehrer und späterer Drogenbaron Walter White in der Serie Breaking Bad. Jetzt kehrt Cranston thematisch genau dahin zurück, in dem Spielfilm The Infiltrator. In dem Film nach einer wahren Geschichte spielt er allerdings einen Agenten, der sich als verdeckter Ermittler in die Kreise eines kolumbianischen Drogenbosses einschleust. An seiner Seite wird die deutsche Schauspielerin Diane Krüger zu sehen sein. Wann genau Drehstart sein soll, steht offenbar noch nicht fest. Kleine Randnotiz: Bevor Diane Krüger mit Bryan Cranston dreht, kommt mit ihr noch dieses Jahr der Film Väter und Töchter in die Kinos. Darin spielt sie zusammen mit Aaron Paul, dem anderen früheren Hauptdarsteller aus Breaking Bad. Ich bin hier nicht die Hauptfigur. also nicht ich, sondern er. Robert Downey Jr. hat sich zu Wort gemeldet und den Spekulationen ein Ende gesetzt, er könne der Hauptdarsteller im nächsten dritten Captain America-Film sein. Es ist die Geschichte von Steve Rogers, dem Mann, der zu Captain America wurde, nicht die Geschichte von Tony Stark und Iron Man, sagte Downey Jr. und fügte sogar noch als kleinen Spoiler hinzu, für mich kommt es darauf an, welcher Zwischenfall unter den Figuren eintreten könnte und wie Tony Stark da hineinpasst. Der Schlüssel dazu wird sich bereits in Avengers Age of Ultron finden, wo wir Tony ja als nächstes begegnen. Aha, es knirscht also wohl im Hause Superheld, da können wir uns wohl auf ordentlich Streit unter den Marvel-Stars in den kommenden Filmen gefasst machen. Wird ja auch mal Zeit, dass es knallt.
Eine Stunde Film bei D-Radio Wissen. Seit Donnerstag ist ein Animationsfilm in den Kinos, der für mich einer der schönsten Animationsfilme der letzten, soll ich sagen, Jahre eigentlich ist? Oder ist das ein bisschen zu hoch gestapelt? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall einer der schönsten Animationsfilme der letzten Monate. Manolo und das Buch des Lebens erzählt die Geschichte von zwei Sandkastenfreunden, eben jenem Manolo und seinem besten Kumpel Joaquin. Und die beiden haben eine gemeinsame Freundin, die heißt Maria. Und solange die drei noch klein sind, ist das alles sehr niedlich und nicht weiter dramatisch. Aber ihr ahnt natürlich, was passiert, wo die alle ein bisschen älter werden. Maria verlässt das kleine Dorf, die beiden Jungs bleiben da, aus Joaquin wird ein angesehener Soldat, aus Manolo wird ein eher wenig angesehener Stierkämpfer, weil er einfach keine Lust hat, Stiere zu töten, was für einen Stierkämpfer grundsätzlich keine allzu gute Voraussetzung ist. Und Maria kommt, während nun alle herangewachsen sind, aus der großen weiten Stadt zurück in das kleine Dorf und die beiden Jungs drehen natürlich sofort am Rad. Logischerweise. Sowas kann eine beste Freundschaft zwischen zwei Jungs schon mal auf eine harte Probe stellen, denn jetzt wollen natürlich beide die hübsche Maria für sich gewinnen. Die ganze Geschichte wird sehr bunt und auch sehr dramatisch, möchte nicht zu viel spoilern, aber sie bringt einen unserer Helden sogar ins Jenseits. Und das ist eigentlich der Moment, wo der Film so richtig schön aufblüht, denn dieses Jenseits wird dargestellt, wie man es aus so mexikanischen Sagen und Legenden kennt, also sie befinden sich laut dieser Sage nach dem Tod im Land der Erinnerten. Wenn es gut läuft, wenn es schlecht läuft, landet man im Land der Vergessenen. Da ist nicht so schön. Aber im Land der Erinnerten, da ist alles sehr bunt und die Menschen haben alle diese schönen schwarz-weiß gemalten Gesichtsmasken und alle feiern zusammen und die Familien, also die ganzen Verstorbenen, treffen sich dort alle wieder und feiern und singen und tanzen zusammen. Aber einer unserer beiden Helden möchte natürlich trotzdem dieses schöne Jenseits wieder verlassen, weil ja im Diesseits, da ist ja noch, gibt es ja noch dieses Mädchen, diese Maria. Und mit der möchte man natürlich dann gerne wieder zusammen sein. So, sehr bunt gezeichnet, auch super animiert. Das 3D ist richtig gut, manchmal nervt es. In dem Fall ist es wirklich toll gelöst, weil es ein sehr dynamisches 3D ist. Also es passiert unheimlich viel auf der Leinwand. Und wenn ihr grundsätzlich Animationsfilme mögt, dann schaut ihn euch an. Sogar in diesem Fall gerne mal in der deutschen synchronisierten Version. Die ist nämlich sehr gut geworden. Und das ist nicht zuletzt auch das Verdienst von Pega Feridoni. Das ist eine junge deutsche Schauspielerin mit iranischen Wurzeln. Eigentlich müsste man sagen, Schauspielerin ist fast ein bisschen untertrieben. Sie ist ein Multitalent. Sie ist Schauspielerin, Sängerin, Moderatorin, macht unheimlich viele Dinge schon ihr ganzes Leben lang, ist auch aktuell nicht nur im Kino zu hören als Synchronsprecherin der Maria in Manolo und das Buch des Lebens, sondern ist zeitgleich auch zu sehen an der Seite von Christoph Maria Herbst in dem Film 300 Worte Deutsch. Sie hat mitgespielt beispielsweise in Kinofilmen wie Türkisch für Anfänger oder auch in 2 Uhr Küken, hat also da schon einiges gemacht und jetzt, wie gesagt, auch Synchronsprechen war für sie das erste Mal. Und als ich sie jetzt getroffen habe, um mit ihr zu reden, war die Frage, hast du denn den Hals noch nicht voll genug? Du machst so vieles schon, hast so vieles schon gemacht, jetzt auch noch synchron sprechen. Warum eigentlich?
Ja, das hört sich jetzt so ein bisschen abgedroschen an, aber es ist tatsächlich von mir ein Kindheitstraum gewesen, diesen Beruf auszuüben, den des Synchronsprechers oder der Synchronsprecherin. Also ich habe schon ganz, ganz früh als Kind, habe ich mir Filme angeguckt und habe die mitgesprochen und das war für mich so ein Traumberuf. Und dass das jetzt so in Erfüllung gegangen ist, das war für mich ein ganz großes Geschenk.
Das heißt, es soll auch nach Möglichkeit nur der Auftakt zu weiteren Filmen dieser Art sein.
Auf jeden Fall. Also unter uns, ich bestreite momentan auch meinen Lebensunterhalt mit Synchronen. Also ich finde, das eine ganz tolle Entwicklung ist für mich persönlich, beruflich, dass ich in diesem Bereich jetzt nach und nach auch Fuß fasse.
Das ist deshalb so interessant, weil viele Schauspieler, da will ich jetzt niemandem persönlich nahe treten oder niemandem da irgendeine Form von Arroganz unterstellen, aber du weißt, worauf ich hinaus will. Ne? Synchron ist das, was man so nebenbei macht, um sich über Wasser zu halten. Ich kenne es wirklich von einigen Schauspielern, die dann sagen, ja gut, klar, wenn ich gerade am Theater geht gerade nichts, Film ist auch gerade nichts, dann mache ich halt Synchron.
Ja.
Bei dir klingt es fast andersrum.
Ja, bei mir ist es andersrum. Also zumal, man kann nicht von jedem Schauspieler erwarten, dass er auch synchronisieren kann, weil das ist eigentlich ein ganz eigenständiger Beruf und erfordert auch ganz andere Techniken, die ich jetzt gerade erlerne. So, worüber ich mich sehr freue. Und ich habe tatsächlich sehr, sehr viele Kollegen, die ächzen schon, wenn sie sich selber nachsynchronisieren müssen. Und für mich war das immer also nochmal so ein i-Tüpfelchen, eigentlich noch der viel größere Spaß als das, was ich da vor der Kamera getrieben habe. Weil ich das für mich, also fühlt es sich halt sehr, sehr gut an, in einem kleinen Team, in so einem muckeligen Studio irgendwie zu arbeiten und mich nicht darüber, also nicht darüber nachdenken zu müssen, wie ich aussehe, sondern einfach irgendwie mich auf diese Texte zu konzentrieren. Und wie gesagt, das ist ein Beruf, der handwerklich für sich steht. Und ich finde es schade, wenn Kollegen das dann so sehen, dass sie das so nebenbei machen, und um gerade mal Geld zu verdienen, weil nichts anderes ist. Aber so ist das nun mal.
Ja, man wird halt nicht gesehen. Das ist eigentlich wäre ja sozusagen das Radio genau der richtige Aufenthaltsort für dich. Also Situationen wie jetzt gerade, muckelig ist der Raum gerade nicht. Der hat so, weiß ich nicht, vielleicht so 30 Quadratmeter. Wir sitzen aber zu zweit drin, es gibt ein Mikrofon.
Ja.
Es ist eine ganz schöne Situation, weil ja alles über Stimme funktioniert.
Ja.
Es gibt keine Ablenkung. Das ist wieder eine Parallele zum Synchronschauspiel, wie es ja eigentlich genannt wird. Da habe ich neulich mit Benedict Cumberbatch drüber gesprochen,
ja,
der ja das Voice-Over gemacht hat für Smaug.
Oh.
Den Drachen im Hobbit.
Ja.
Und der hat es tatsächlich zustande gebracht, selbst beim Voice-Over noch Method-Acting zu machen. Der hat nämlich erzählt, dass er, um das besser nachspielen zu können, sich das Mikrofon auf den Boden legen lassen hat und dann wie eine Schlange oder wie er sich einen Drachen vorstellt, vor diesem Mikrofon rumgekrochen ist, um die Rolle besser spielen zu können. Das müsste doch dann das Paradies für dich sein, oder? Rumspringen im Raum, dich ausleben können, keiner sieht, wie das aussieht.
Ja, also es ist doch tatsächlich so, dass ich beim Sprechen stark grimassiere. Und also wenn man sich, wenn man mal so wissenschaftlich wird und technisch und mal darüber nachdenkt, wie wird eigentlich die Stimme produziert, ja, also wo kommt der Atem her, aus welcher Bewegung heraus oder aus welcher Entspannung heraus, wie die Stimmbänder, wie die Lippenbänder funktionieren, die Muskelgruppen da zusammenspielen, dann macht der Cumberbatch das genau richtig eigentlich, weil er also durch die Körperlichkeit quasi in diese Stimme kommt, so, um das mal ein bisschen schwulstig auszudrücken.
Ist ja richtig.
Und das ist wirklich etwas, was mir auch liegt, womit ich mich auch gerne beschäftige einfach, so. Und wo ich merke, ja, das ist halt auch der Beruf. So, das ist nichts, was man so nebenher macht, sondern das ist halt echt etwas, was extrem handwerklich ist. Und das macht mir Spaß.
Dieser Gesamtantrieb ins Künstlerische bei dir, eben schon kurz die Musik auch noch mit erwähnt, also Schauspielerei, Musik machen, Moderation, all diese Dinge in verschiedene Richtungen zu gehen. Wo kommt das bei dir her, dass du dich auf so vielen Feldern gerne ausprobierst?
Also ich glaube, ich kann sagen, das kommt ganz klar daher, weil ich aus einer Künstlerfamilie komme, wo das alles so auch gelebt wurde über Generationen. Also es ist halt leider so in Deutschland immer sehr schubladenhaft, dass man sagt, okay, man macht das eine, aber man macht nicht das andere. Aber wenn wir uns jetzt zum Beispiel die Originalsprecher von Manolo und das Buch des Lebens ansehen, die ganzen Schauspieler, die singen, die tanzen, die können Stand-up, die können so vieles, was sie sich irgendwie auch aneignen, weil das irgendwie zu diesem Beruf dazugehört für die. So, und das ist, da sind wir leider in Deutschland noch nicht so weit, das so auch zu fördern. Ne? Also, dass wir sehen, okay, das muss einfach auch jemand, der auf der Bühne steht und entertaint, der muss das auch alles können und bedienen. Und für mich war das irgendwie, also ist es ganz selbstverständlich, dass ich diese Sachen nebeneinander mache, aber auch irgendwie miteinander vereine. Charakter. Deswegen habe ich mich erst recht darüber gefreut, das machen zu dürfen, weil zu singen und zu sprechen und dabei mich irgendwie kreativ auszutoben, das ist echt ein großes Geschenk.
Wo hast du singen gelernt? Ich frage das deshalb, weil wenn ich es vorher nicht gewusst hätte, dann hätte ich gedacht, das wäre jemand anderes gewesen. Deine Singstimme lässt, finde ich, nicht automatisch auf deine Sprechstimme schließen.
Ui, das stimmt. Ich habe auch bei dem Lied extrem hoch gesungen. Das war echt eine Herausforderung, weil wenn man nicht irgendwie im Training ist, weil sprechen und spielen und singen, das sind Muskeln, die man immer wieder betätigen muss, die man immer wieder trainieren muss, damit das gut rüberkommt. Und das war Wahnsinn. Also das war gar nicht so einfach. So, deswegen, so hoch singe ich normalerweise gar nicht. Also singen habe ich zwar im Kinderchor gelernt, da habe ich hoch gesungen, aber da war ich auch noch ein Kind, glaube, konnte ich es noch. Ja, ich hatte nie jahrelang Gesangsunterricht, hatte auch keinen Sprechunterricht oder so, aber trotzdem, ich kann so ein bisschen so andere Sachen machen normalerweise. Und also man kann, also wirklich, wenn man sich damit beschäftigt und übt vor allem und wenn man arbeitet und das machen darf, dann kann man sehr viel changieren und sehr viel Spaß haben damit.
Vielen Dank.
Danke sehr.
Hört sie euch an. Pega Feridoni seit Donnerstag im Kino in Manolo und das Buch des Lebens. Guter Film.
Alle, die von uns gegangen sind, sagen nie mehr.
Nie mehr.
Nie mehr.
Nie mehr.
Das bedeutet Protest. Das bedeutet Marsch. Das bedeutet den Frieden stören. Das bedeutet Gefängnis. Das bedeutet Risiko. Und das ist hart. Wir werden nicht länger warten. Gebt uns die Wahl! Und wir werden nicht betteln, wir verlangen! Gebt uns die Wahl!
Dr. Martin Luther King, Mitte der 60er Jahre bei einer seiner begeisternden Reden bzw. Predigten, mit denen er damals versucht hat, die Menschen für seine Idee zu begeistern, nämlich das eigentlich mittlerweile geänderte Wahlrecht für Schwarze in Amerika auch bitte so umzusetzen. Denn obwohl es die Gesetzvorlage mittlerweile in den 60ern gab, dass auch Schwarze endlich wählen gehen dürfen, hat es in vielen, vor allem Südstaaten der USA, damals ganz anders ausgesehen. Schwarze wurden weiterhin böse diskriminiert. Sie durften dann vielleicht zwar wählen, sich aber nicht vor dem Wahlgebäude aufhalten, sondern mussten sich hinter das Wahlgebäude stellen. Man hat also weiterhin versucht, sie so lange zu schikanieren, bis man sie damit irgendwie von ihrem neu geschaffenen Wahlrecht abhält. Martin Luther King ist genau dagegen vorgegangen und hat versucht, das auf seine Art zu machen, nämlich auf eine friedliche Art und Weise, anders als andere Aktivisten, die von dieser friedlichen Art damals gar nichts gehalten haben und gesagt haben, wir schaffen das nur, wenn wir wirklich mit Gewalt auf unsere Rechte aufmerksam machen. Martin Luther King, wie gesagt, hatte andere Ideen und damals berühmt geworden sind 1965 drei Fußmärsche, die stattgefunden haben von Selma, so heißt der Film, nach Montgomery in Alabama. Und dafür hat Martin Luther King zusammen mit seinen Leuten versucht, die Menschen zu gewinnen.
Ich appelliere an die gottesfürchtigen und gutwilligen Männer und Frauen überall, ob weiß, schwarz oder sonst was. Wenn Sie glauben, dass alle Menschen gleich geschaffen sind, kommen Sie nach Selma. Schließen Sie sich uns an und unserem Marsch gegen Ungerechtigkeit und Unmenschlichkeit. Wir brauchen Ihre Unterstützung.
Das Bedrückende im Film ist zu sehen, dass diesem friedlichen Protest vieler Schwarzen damals eine wahre Hasstirade und Gewalt von Seiten der Weißen entgegengeschlagen ist. Eine völlig überreagierende, teilweise ausufernd brutale Polizei, die versucht hat, diese als Demonstrationen angesehenen Märsche mehr oder weniger zusammenzuknüppeln. Großartig gespielt in der Hauptrolle von David Oyelowo, der Dr. Martin Luther King spielt und dafür ja auch Oscar nominiert ist. Interessiert ihr euch für die amerikanische Geschichte der vergangenen 50, 60 Jahre, solltet ihr euch diesen Film angucken. Er hat zwischendurch, sage ich auch dazu, war mein Empfinden, die ein oder andere Länge, die übersteht man aber ganz gut. Und ansonsten ist es ein wahnsinnig aufschlussreicher Film und erzählt einem Dinge, die man, entschuldigt bitte, meine Stimme gibt auch langsam auf nach der Nase. Es ist ein Film, der wirklich viel Aufschluss gibt über das, was damals in Amerika abgegangen ist, was unheimlich wichtig war und was die gesamte amerikanische Politik damals auch geändert hat. David Oyelowo, Oscar nominiert, hatte ich bereits gesagt und dazu kommen wir jetzt.
Live from the Dolby Theater in Hollywood and Highland,
It's the Oscars!
Das haben wir nämlich in der Nacht von Sonntag auf Montag wieder vor uns, die jährliche Oscar-Verleihung. Es ist schon die 87. in diesem Jahr. Moderiert wird sie von Neil Patrick Harris und wir machen mal quasi den Schnelldurchlauf. Ich hatte euch ja versprochen, dass ich mich heute festlegen werde, wer am Sonntagnacht die Oscars gewinnt. Ist immer ein bisschen riskant vielleicht, aber ihr könnt mich dann nächsten Dienstag dafür an den Pranger stellen, bei all dem, wo ich versagt habe. So, im Schnelldurchlauf, die wichtigsten Kategorien. Bester Film, ich habe mich festgelegt auf Boyhood. Beste Regie, ich bleibe bei Boyhood und sage, der Oscar geht an Richard Linklater. Bester Hauptdarsteller, meiner Ansicht nach Michael Keaton für Birdman. Beste Hauptdarstellerin, Julianne Moore für Still Alice. Bester Nebendarsteller hatten wir eben Whiplash, J.K. Simmons. Beste Nebendarstellerin für mich Laura Dern in Der große Trip. Wild hieß der Film im Original, da wo Reese Witherspoon die Hauptrolle spielt. Auf die lege ich mich mal jetzt schon fest. Den Rest werde ich dann irgendwo in den sozialen Netzwerken posten. Dann können wir dann nächsten Dienstag drüber reden, wer tatsächlich was gewonnen hat. Und ja, dann hatte ich euch ja noch, wenn ich mich recht erinnere, eingangs der Sendung was versprochen. Was war denn das doch gleich? Na, das war irgendwas mit, ach ja, richtig, genau. Ich hatte ja was gesagt von wegen hier, ne? Porno für die Ohren, hatte ich gesagt. Ja, ist richtig. Stehe ich auch zu. Habe ich versprochen und wenn ich was verspreche, dann halte ich das auch. Denn es ist jetzt ja dieser Film da im Kino. Ne? Dieses, 50 Shades of Grey. Ich weiß jetzt nicht genau, wer von euch schon den Fehler begangen hat und da reingegangen ist, das Geld dafür quasi aus dem Fenster geschmissen hat. Ist ja letztendlich auch eure Entscheidung. Ich warne nur jeden vor, der bei dem Buch schon gedacht hat, ja gut, Skandal sieht anders aus. Ich habe mich Abend für Abend, Seite für Seite in den Schlaf gelangweilt. Lasst es. Aber an mir, wie gesagt, soll es nicht liegen. Ich habe euch versprochen, Porno für die Ohren. 50 Shades of Grey oder frei übersetzt 50 Schattierungen von Grau. Hier sind sie. Und zwar mit der Untermalung, die zu dem Thema passt. Dunkelgrau, hellgrau, mittelgrau, blaugrau, schwarzgrau, grüngrau. Braungrau, Olivgrau, Blassgrau, Himmelgrau, Leichengrau, Betongrau, Nagelgrau, Pastellgrau, Oberammergrau, Graupengrau, Grützgrau, Taubengrau, Karnevalsgrau, Lilagrau, Hangovergrau, Haubitzengrau, Fassadengrau, Nimmergrau, Magen-Darmgrau, Nieselwettergrau, Asphaltgrau, Suppengrau, Lampengrau, Gruselgrau, Augengrau, Schnapsgrau, Tarngrau, Toupetgrau, Mausgrau, Hausgrau, Fadengrau, Hagelgrau, Blattgrau, Wattgrau, Mattgrau, Baumarktgrau, schlechte Filme grau, schlechtere Filme grau, schlechteste Filme grau, 50 Shades of Grey grau, Pornograu, Biedermeier grau, wo sind Brandstifter, wenn man welche braucht grau und natürlich das gute alte, bei Nacht sind alle Katzen grau. Das war mein Beitrag zu 50 Shades of Grey und mehr muss man zu diesem Film nicht sagen. Ich bedanke mich bei euch für die mir entgegengebrachte Aufmerksamkeit. Ich bin immer noch Tom Westerholt und so es die Erkältung zulässt, nächsten Dienstag nach den Oscars wieder für euch da. Bis dahin, macht's gut.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film. Jeden Dienstag von 20 bis 21 Uhr.